Schön, euch zu sehen. Und ich starte doch nochmal die Predigt mit einem Gebet. Gott, ich möchte danken, dass du damals auf diese besondere Art und Weise gewirkt hast. Ich möchte danken für die Gemeinschaft, die dadurch entstanden ist. Und ich möchte danken für die Gemeinschaft heute Morgen, dass wir hier eine Alltagsoase haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Und wir wünschen uns dasselbe, dass du hier wirkst und jedem Einzelnen so ansprichst, wie er es für sich selber auch braucht. Amen. Ja, wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert, sind noch mitten in den Pfingstferien. Pfingsten, das ist der Geburtstag der Gemeinde, habe ich letzte Woche schon erwähnt, und es ist der Tag des Heiligen Geistes. Und ich habe letzte Woche damit angefangen, mit euch über den Heiligen Geist nachzudenken. Wenn ich hier war, kann gern die Predigt online nachhören. Den einen oder anderen Aspekt möchte ich trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Es ging darum, dass der Heilige Geist Gott in uns ist. Gott in uns mit seinem ganzen Potenzial, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner Kreativität und so weiter. Er ist derjenige, der uns stärkt, uns fördert, uns tröstet, uns Möglichkeiten eröffnet, die wir selbst noch gar nicht so wahrgenommen haben. Und wir haben gesehen, dass die Lieblingsbeschäftigung des Heiligen Geistes darin besteht, den Fokus auf Jesus Christus zu setzen. Selbst am Tag des Heiligen Geistes steht nicht er selbst im Mittelpunkt, sondern Jesus Christus. Der Heilige Geist kommt sozusagen auf die Bühne, ja, so sein Tag, aber er drückt sich hinter den Spot und richtet den Spot auf Jesus. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und ich möchte gerne heute nochmal an diesen Gedanken auch in der ersten Frage anschließen und dann mit euch nochmal zwei weitere Fragen bedenken, insgesamt drei. Erstens, wie geschieht Veränderung durch den Heiligen Geist? Zweitens, was zeigt uns der Heilige Geist speziell an Pfingsten durch dieses Sprachenphänomen? Und wie kann der Heilige Geist mehr Raum in meinem und in deinem Leben gewinnen? Kommen wir zur ersten Frage, wie geschieht Veränderung durch den Heiligen Geist? Wie gesagt, der Heilige Geist zieht unsere Aufmerksamkeit nicht in erster Linie auf sich selbst, sondern auf Jesus Christus. Das heißt, immer wenn die Botschaft von Jesus nicht mehr nur 2000 Jahre alte Worte sind, sondern auf einmal persönlich wird, mich in Bewegung setzt, ich darin Hoffnung finde, Identität finde, dann ist der Heilige Geist am Wirken. Und damit ist der Heilige Geist sehr zentral und wichtig für unser Leben als Christ. Was meine ich damit? Im christlichen Leben geht es immer auch um Veränderung. Gott arbeitet darauf hin, dass wir liebevollere, freundlichere, geduldigere, großzügigere, offenere Menschen werden. Ja, im fünften Kapitel im Galaterbrief haben wir eine ganze Liste. Ich hatte auch schon dieses Jahr darüber gepredigt. Und interessanterweise bezeichnet Paulus diese Eigenschaften als Werk des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist möchte genau das in uns bewirken. Dafür ist er da, Veränderung, Veränderung zum Guten. Und die Frage ist, wie tut er das? Wie verändern wir uns in eine positive Richtung? Wie können wir uns als Persönlichkeit entwickeln? Und ich versuche das in meinen Predigten immer wieder zu betonen, Veränderung geschieht nicht dadurch, dass ich mir einfach feste Vorsätze mache. Ja, eine willentliche Entscheidung treffe, irgendetwas mehr zu tun oder irgendetwas weniger oder nicht mehr zu tun. Dass ich zum Beispiel sage, ab heute werde ich mich nie mehr über irgendwelche Kleinigkeiten aufregen. Oder ab heute werde ich immer freundlich zu den anderen sein. Veränderung geschieht nicht allein durch guten Willen. Und echte Veränderung geschieht auch nicht dadurch, dass ich selbst oder jemand von außen Druck auf mich ausübt. Ja, wenn ich das nochmal mache, dann. Oder wenn du noch einmal die Wäsche im Flur liegen lässt, ja, dann fliegst du raus. Oder wenn wir das manchmal bei Kindern beobachten, ja, wenn du nicht das und das tust, dann bist du nicht mehr mein Freund. Im Alltag leben wir ganz oft mit solchen Druckmomenten. Aber schlussendlich verändert es nichts. Veränderung durch Vorsätze und durch Druck, das mag vielleicht mal eine kurze Zeit funktionieren, mag auch vielleicht das Problem für den Moment lösen, aber es bewirkt keine echte und tiefe und langfristige Veränderung. Wirkliche Veränderung, das betont Jesus immer wieder und das unterstreichen auch alle Autoren im Neuen Testament, beginnt immer in meinem Inneren, in meinem Herzen, an dem Ort, wo geklärt ist, was mir wirklich wichtig ist und wofür ich lebe. Nicht durch einen guten Willen, nicht durch Druck, sondern eben in meinem Innern. In meinem Herzen, von dort in den Willen, von dort in meine Handlungen. Und wie geschieht diese Veränderung am Herzen? Wie werde ich zum Beispiel von Geiz und von dem Drang befreit, immer mehr haben zu müssen, alles haben zu müssen? Wie kann ich mich freimachen von dem Zwang, immer bei allen Leuten gut dazustehen, immer von allen gemocht zu werden? Wie kann ich von der Sucht befreit werden, immer mehr Einfluss zu bekommen und andere kontrollieren zu müssen? Wie geht das? Indem in meinem Herzen neu sortiert wird, was wichtig ist. Indem ich begreife und persönlich erfahre, eben durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass zum Beispiel Geld toll ist, aber dass Jesus Christus viel kostbarer und wertvoller und erfüllender ist. Oder dass zum Beispiel ein guter Ruf bei vielen Leuten zwar eine gute Sache ist, aber dass ich durch Jesus Christus bei Gott, beim Schöpfer des Universums, im richtigen Licht dastehe und von ihm Applaus bekomme. Und dass Einfluss zu haben und dazu zu gehören auch gut ist, aber dass ich in Jesus Christus einen Gott habe, der am Kreuz seinen eigenen Status aufgibt, aus Liebe für mich. Wie verändert sich meine Gier, meine Selbstsucht, meine Überheblichkeit und das oft daraus folgende ungute Verhalten? Nur indem Jesus Christus mir kostbarer wird, mehr wert wird. Indem Geld, Einfluss, Kontrolle, ein guter Ruf, was auch immer das ist, was ich um jeden Preis haben muss und was mich prägt und antreibt, indem nicht mehr das ist, was ich brauche, um glücklich zu sein, sondern Gott selbst. Wenn diese Sachen sozusagen nicht mehr mein Herzensberuhiger sind, sondern Christus mein Herzensberuhiger wird. Das ist der theoretische Prozess der Veränderung. Dass diese Dinge im zweiten oder auf den dritten Rang switchen. Dass sie nicht mehr meine erste Liebe sind, sondern dass Christus meine erste Liebe wird. Die Frage ist, wie kommt Jesus da hoch? Wie wird es so zentral in meinem Leben? Wie werden manchmal auch seine altklingenden Worte lebendig und relevant? Die Antwort ist durch den Heiligen Geist. Und zwar nur durch den Heiligen Geist. Wenn wir zum Beispiel in den Epheserbrief schauen, wo Paulus ganz viel drüber schreibt, wie sich die Christen in Ephesus verhalten sollen, da fällt eine Sache ganz besonders auf. Nämlich da, wo Paulus für die Christen in Ephesus betet. Ja, obwohl er in seinem Brief sehr viel über das Verhalten und über Ethik schreibt, in seinem Gebet gibt es nur ein einziges Thema. Und zwar, dass der Heilige Geist in ihnen stark und gegenwärtig sein soll. Warum? Damit sie fähig sind, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Ja, kein Gebet, dass sie das eine tun oder das andere lassen sollen. Keine Pläne oder irgendwelche Gutwillwünsche, sondern einfach dieses Gebet, dass der Heilige Geist in ihnen gegenwärtig ist. Paulus glaubt, dass das alles verändert. Warum ist es wichtig, wenn ich diese Liebe Christi in meinem Herzen habe und sie wirklich verstanden habe? Dann ist Christus das Größte und das Zentrale in meinem Leben und das wird mich wirklich verändern. Und dann plötzlich was ganz anderes im Mittelpunkt und im Zentrum meines Lebens steht. Und dann muss ich andere Dinge, die mir wichtig sind und für die ich vielleicht sogar ungute Entscheidungen treffen würde, müssen mich diese Dinge nicht mehr festkrallen. Oder ich muss mich nicht mehr an ihnen festkrallen, sondern ich kann frei davon werden. Frei von manchen Zwängen, frei von Erwartungshaltungen, frei von Abhängigkeiten, frei von unguten Gewohnheiten und Prioritäten. Natürlich tut es dann noch weh, wenn ich auf einmal keinen Erfolg mehr habe, wenn mein Ruf angekratzt wird, wenn ich die Arbeitsstelle verliere oder auch einen Menschen verliere, der mir sehr wertvoll ist. Aber ich habe dann ein neues Zentrum, eine neue Liebe, eine neue Sicherheit. Dass ich das in meinem Alltag erlebe, diese Veränderung, diese neue Stabilität und neue Identität, das kann nur der Heilige Geist bewirken. Und das halte ich auch für sehr wichtig, dass wir diese beiden Dinge zusammenhalten. Wir brauchen auf der einen Seite ein ganz klares Verständnis davon, wie Gott uns praktisch verändert. Eben indem wir diese, ich nenne es mal die psychologische Komponente, verstehen. Ja, Jesus muss diese erste Liebe in meinem Herzen werden. Und die anderen Dinge, obwohl sie gut sind, die zweite und die dritte Liebe. Das ist das eine, das ist die psychologische Komponente, wie ich sie mal nenne. Und um das Ganze mal in einem Bild deutlich zu machen, das ist sozusagen die Rakete, die mich auf ein anderes Level bringt. Oder das Auto, was mich vorwärts bringt. Das muss ich verstehen. Den Heiligen Geist wiederum, den kann ich nicht wirklich richtig fassen. Den kann ich auch nicht richtig erklären. Über den kann ich nicht verfügen. Aber die Aussage ist, dass der Heilige Geist kommt und in mir wirkt. Wenn ich in Bezug auf Lebensveränderung nur vom Heiligen Geist spreche, wenn ich nur sage, der Heilige Geist verändert euer Leben, ihr müsst dem Heiligen Geist mehr Raum geben, dann nicken hier wahrscheinlich alle. Ich vermute, die meisten würden zustimmen. Ja, der Heilige Geist, Raum in uns gewonnen, bitte Veränderung. Aber ich glaube, keiner weiß dann wirklich, worum es geht. Warum? Im Bild gesprochen ist es nur der Treibstoff. Es ist nicht die Rakete oder das Auto. Wir brauchen beides, das Wissen auf der einen Seite, wie der Heilige Geist wirken möchte und wie Veränderung wirklich aussieht. Und wir brauchen auf der anderen Seite den Heiligen Geist selbst. Wenn ich nur die psychologische Komponente habe, dann werde ich mich anstrengen und versuchen, Jesus irgendwie in den Blick zu bekommen. Vielleicht wird es dann auch kleinere Inspirationsmomente geben, die mich durchaus eine Zeit lang prägen. Aber ich werde weit hinter dem zurückbleiben, was eigentlich in der Beziehung zu Christus möglich ist. Aber wenn der Heilige Geist dazukommt und die beiden Sachen zusammenkommen, ich glaube, dann geschieht wirklich Veränderung. Dann entsteht existenzielles Vertrauen in diesen Gott. Und dann wird das Ganze plötzlich für mich auch bedeutsam. Ich habe es letzte Woche betont, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus Christus in uns zu verherrlichen. Ihn für uns wichtig und bedeutsam zu machen. Erst wenn der Heilige Geist es wirklich in mir verständlich macht, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, erst dann kann sich in meinem Leben wirklich langfristig was verändern. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Bei Religion kommt es darauf an, dass ich mich verändere und irgendeiner göttlichen Erwartung entspreche. Ja, ich muss etwas tun und meine Pflicht erfüllen. Beim Evangelium liegt der Fokus nicht auf dem, was ich tue, sondern auf dem, was Christus tut und getan hat. Und davon ausgehend verändert sich alles. Zusammengefasst, der Heilige Geist verändert uns nicht einfach durch ein magisches Schnippen. Auf magische Art und Weise. Sondern indem er uns auf Jesus aufmerksam macht, auf das, was er ist, was er getan hat. Er bringt das Ganze zu einer Schönheit in uns, macht uns deutlich, wie wichtig das für uns ist. Und er übersetzt es sozusagen in unser ganz praktisches Leben hinein. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist in uns Dinge verändern möchte. Gehen wir einen Schritt weiter. Was zeigt uns der Heilige Geist jetzt eigentlich speziell durch Pfingsten? Wir haben den Text gelesen, diese besonderen Phänomene, die da passieren, das Rauschen, die Feuerzungen und die Sprachen. Ich glaube, das ist nicht nur für uns heute abgefahren, sondern das war es auch damals. Ja, die waren ratlos, erstaunt, verwirrt. Andere haben sich sogar lustig darüber gemacht. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist eigentlich der Sinn hinter diesen Phänomenen? Warum passiert es hier? Wenn wir uns den Text genauer anschauen, dann merken wir, dass Lukas bei diesen drei Phänomenen sein Augenmerk ganz besonders auf dieses Sprachenphänomen legt. Und die Frage ist, was ist das Entscheidende an diesem Sprachenwunder? Sollen wir jetzt zum Beispiel auch versuchen, in übernatürlicher Art und Weise in fremden Sprachen zu reden, damit Leute, die keinen christlichen Hintergrund haben, Gott irgendwie kennenlernen? Ist das eine Anwendung von diesem Text? Ich glaube nicht, und auch das Neue Testament bestätigt es nicht in die Richtung. Das ist ganz spannend, in 1. Korinther 14 spricht Paulus von solchen übernatürlichen Sprachenphänomenen. Da haben das Leute als Teil ihrer christlichen Spiritualität. Und er sagt, sie sollen das bitte in ihrem Privaten ausführen, nicht in öffentlichen Veranstaltungen. Das ist auch eine kleine Antwort auf das, was du vorhin hattest. In der Gemeinschaft soll es nur dann Platz finden, wenn jemand da ist, der das Sprachengebet übersetzen kann, der das Ganze in eine Verständlichkeit bringt. Es ist ganz interessant, dass Paulus unheimlich viel Wert darauf legt, dass Glaube transparent und verständlich bleibt. Und interessanterweise ist es genau auch der Punkt bei dem, was damals an Pfingsten passiert ist. Was war das Besondere an diesem Sprachenwunder? Das Besondere war, dass alle, die dazu zusammengekommen sind, die Jünger in ihrer eigenen Muttersprache verstanden haben. Die lange Aufzählung im Text, man muss fast schon eine andere Sprache lernen, um die ganzen Ortschaften aufzuzählen, die macht sehr deutlich, dass da wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sprachen zusammengekommen sind. Aber jeder versteht die Jünger plötzlich in seiner eigenen Muttersprache. Das heißt, Gott hat nicht in irgendeiner himmlischen oder besonderen Einheitssprache zu den Leuten gesprochen, sich nicht auf eine bestimmte Sprache festgelegt, zum Beispiel auf Aramäisch, was damals ganz typisch war in Jerusalem, was auch Jesus gesprochen hat, sondern er hat dafür gesorgt, dass die Leute das in ihrer eigenen Sprache, in ihrem eigenen Dialekt verstanden haben. Was ist das Interessante in diesem Detail? Sprache ist unheimlich eng verbunden mit Kultur und Identität. Sprache und Kultur lässt sich nur ganz schwer voneinander trennen. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man einer Minderheit verbietet, die eigene Sprache zu sprechen, oder der Minderheit verbietet, den Kindern die eigene Sprache weiterzugeben, dann ist es ein ziemlich sicherer Weg, diese Kultur oder diese Sprache auszulöschen. Und ich beobachte es auch bei mir selbst, wenn ich mit meinen Eltern rede, dann rede ich im badischen Dialekt. Das kommt ja manchmal hier auch so ein bisschen durch. Aber wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, dann werden mich hier nur die wenigsten verstehen. Ich komme aus einem badischen Dorf und das ist ein Stück weit meine Identität, ein Stück weit das, was mich ausmacht, was auch so mein Selbstverständnis ist. Und meine Eltern und auch die Leute in meiner Heimat, die haben mich 20 Jahre lang geprägt. Auch wenn ich jetzt hier in Bayern wohne, ich werde wahrscheinlich immer Partner bleiben. Irgendwie eben Teil meiner Identität, irgendwie Teil dessen, was mich ausmacht. Und ich glaube, ich werde es nie schaffen, ein echter Bayer zu sein. Also sehr ich es auch wollen würde, ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich kann mir vielleicht eine Lederhose anziehen, kann mehr Weißbier trinken, kann versuchen, den Dialekt mir irgendwie anzueignen, wird wahrscheinlich eher in Richtung Lächerlichkeit dann gehen. Aber ich werde einfach nie ein echter Bayer werden. Ganz einfach, weil ich Partner bin. Und das Entscheidende an Pfingsten ist jetzt in dem Moment, wo Gott seine Gemeinde gründet, spricht er die Leute in ihren verschiedensten Muttersprachen an. Es geschieht nicht durch eine Einheitssprache. Nicht dadurch, dass die verschiedenen Leute auf eine bestimmte Sprache oder eine bestimmte Kultur verpflichtet werden. Sondern ganz im Gegenteil, die Botschaft von den großen Taten Gottes, wie es im Text heißt, wird hineingesprochen in die unterschiedlichen Sprachen und in die unterschiedlichen Kulturen. Die Leute müssen, um Gott zu verstehen, nicht erst raus aus ihrer Kultur und rein in eine neue, sondern Gottes Botschaft wird verständlich in ihrer jeweiligen Sprache und Kultur. Und das heißt ganz einfach, Gott ist in jeder Kultur und in jeder Sprache zu verstehen und erfahrbar. Und das ist ganz entscheidend, weil was heißt es praktisch? Christ zu sein und zu einer christlichen Gemeinde zu gehören, welcher Konfession auch immer, sollte niemals bedeuten, in eine graue Einheitskultur gepresst zu werden. Sondern Glaube kann und darf sich in verschiedenen Kulturen und Bereichen und Szenen unterschiedlich ausdrücken. Leider gibt es in christlichen Gemeinden immer wieder die Tendenz, und ich glaube auch wir stehen hier in der Gefahr, ich selber stehe in der Gefahr,
christliches Leben mit einer bestimmten Kultur gleichzusetzen. Christus sein bedeutet dann unterschwellig, zum Beispiel sich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden oder einen bestimmten Wortschatz zu übernehmen, bestimmte Parteien zu wählen, ja, muss ein C drin sein oder so irgendwas, bestimmte Musik gut oder schlecht zu finden und so weiter. Was da passiert ist, dass Christsein auf einmal gleichgesetzt wird mit einer bestimmten kulturellen Prägung. Zum Beispiel mit der Kultur des gutbürgerlichen, politisch konservativen Mittelstandes. Christsein bedeutet dann, Mittelstand zu sein. Versteht mich jetzt nicht falsch, diese Kultur an sich ist kein Problem. Ich gehöre da ein Stück weit selber dazu. Das Problem beginnt dann, wenn kommuniziert wird, ich muss Teil dieser Kultur werden, um Christ zu sein. Wenn zum Beispiel Werte einer Mittelstandskultur zu christlichen Werten erklärt werden. Wenn auf einmal Pünktlichkeit automatisch zu einem christlichen Wert wird. 5 Minuten vor der Zeit ist es Christenpünktlichkeit, habe ich mal in der Gemeinde gehört. Es ist sicher wenig wertschätzend, wenn ich dauernd zu spät komme, aber Pünktlichkeit per se ist kein christlicher Wert. Oder auch andere Dinge, Ordnung und Sauberkeit, Bausparen, früh heiraten, nur noch bestimmter Musik und Kleidungsstil. Wenn diese Dinge nicht als etwas Empfehlenswertes oder als was Praktikables verstanden werden, sondern als Ausdruck meiner inneren geistlichen Haltung, dann ignorieren wir Pfingsten. Dann ignorieren wir Pfingsten. Denn die Botschaft von Pfingsten ist, Gott spricht in alle Kulturen hinein. Und alle Kulturen sind gleichermaßen willkommen und herausgefordert. Willkommen und herausgefordert. Alle werden hinterfragt und werden sich mit Gott im Zentrum auch ein Stück weit verändern. Aber das Ziel ist niemals Einheitskultur und Einheitssprache, sondern Pfingsten ermutigt uns zu Vielfalt in und außerhalb von Gemeinde. Und ich versuche das mal mit 3 Fragen noch etwas konkreter zu machen. Eine erste Frage: Bist du bereit, hier in der Gemeinde auf Leute zuzugehen, die anders sind als du? Auf Menschen, die normalerweise nicht unbedingt zu deinen engsten Freunden gehören, die einen anderen Beruf, einen anderen Stil, ein anderes Alter, eine andere Lebenssituation haben als du? Der Heilige Geist schafft damals an Pfingsten eine Gemeinschaft von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dafür, im Vergleich dazu, sind wir ein absolut homogener Haufen hier. Wir hatten unterschiedlichste Werte, unterschiedlichste Lebenskonzepte. Aber vor Gott werden diese Unterschiede plötzlich unwichtig und irrelevant. Und es ist revolutionär, wenn man bedenkt, dass es vorher notwendig war, Jude zu sein, um Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann merken wir, dass es ein ganz großes Thema in der Apostelgeschichte ist, nicht nur an Pfingsten. Der Heilige Geist überschreitet ständig Grenzen von Herkunft, Sprache, Religion und sozialer Stellung. Warum? Weil bei Gott all diese Dinge einfach keine Rolle spielen. Und es ist beschämend, dass in der Vergangenheit gerade auch Christen versucht haben, Menschen aus anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten in eine westliche, vermeintlich christliche Kultur zu zwingen. Das ist beschämend. Und es gibt leider auch heute immer wieder die Tendenz, die eigene Kultur, auch die eigene Gemeindekultur, als die einzig wahre christliche Kultur zu verstehen. Der andere kann nur dann dazugehören, wenn er mir und meiner Art und meinem Geschmack und meinem Stil, eben meiner Kultur 1:1 entspricht. Pfingsten ist das absolute Gegenteil. Das absolute Gegenteil. Eine 2. Frage: Kann man bei uns im Gottesdienst 5-mal hintereinander da sein und jedes Mal gefällt einem alles? Die Musik, die Moderation, das, was vorne gesagt wird. Wenn das so ist, dass uns immer alles 100% gefällt, dann läuft vermutlich etwas falsch. Weil dann haben wir uns auf eine bestimmte Kultur und einen ganz bestimmten Stil eingeschossen. Es müsste eigentlich so sein, dass uns immer wieder Dinge aufstoßen. Hoffentlich nicht, weil sie einfach nur schlecht gemacht sind, das meine ich nicht. Aber weil sie anders sind, weil sie mich herausfordern in meiner Art, in meinem Geschmack, in meinem Stil, in meiner Kultur. Und damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt jede Woche alles anders machen müssen, jedes Mal komplett neu alles denken. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Vielfalt, die wir hier auch mitbringen, dass die zum Tragen kommt. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass wir alle Teil dieser Gemeinschaft sind und Teil etwas in die Gemeinschaft einbringen. Euer Engagement ist aus diesem Grund unheimlich wichtig. Und zwar von jedem Einzelnen, weil es Vielfalt in die Gemeinde bringt. Deswegen ist mir auch wichtig und ich freue mich darüber, dass ich nicht der Einzige bin, der hier vorne predigt. Noch eine dritte Frage. Wie reden wir von Jesus und unserem Glauben? Verwenden wir eine Sprache, die auch Nachbarn und Freunde verstehen? Oder müssen die erst eine neue Sprache und Kultur lernen, um den Glauben verstehen zu können? Für mich ist es tatsächlich eine große Herausforderung. Ja, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe viele fromme Formulierungen gelernt und dann verbringe ich jetzt auch noch berufsbedingt überdurchschnittlich viel Zeit mit Christen. Die Frage ist, verstehen mich Menschen, die Gott suchen? Rede ich in einer gewissen Alltagssprache? Nicht unbedingt in einer Flachsprache, aber in einer Sprache, die verständlich ist. Ich habe mich bekehrt oder ich habe Jesus in meinem Leben die Herrschaft übergeben. Ganz ehrlich, das versteht kein Mensch. Das verstehe ich noch nicht mal selber. Er ist mein Herr und Heiland. Wir sammeln im Gottesdienst ein Opfer ein. Ich werde ein Zeugnis geben. Das sind alles Insider-Vokabeln. Oder auch viele Bilder in Liedern, Gott als Hirte, Gott als König, Jesus als Lamm Gottes. Klar, wir finden diese Bilder in der Bibel, aber sie sind heute ohne Erklärung nicht wirklich verständlich. Meistens eher fremd, manchmal sogar verstörend. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt keine Blacklist erstellen, was man nicht mehr sagen sollte. Aber mein Wunsch ist, dass wir lernen, über Jesus und unseren Glauben in einer Sprache zu reden, die andere verstehen. Und die wir auch selber verstehen. Die uns selber berühren. In manchen Diskussionen habe ich mich schon selbst dabei ertappt, wie ich mir nicht mal selbst erklären konnte, was ich eigentlich glaube. Oder was ich mit der Aussage jetzt eigentlich auf den Punkt bringen will. Vielleicht ist es ein erster Schritt, mal wieder sich selbst in verständlichen Worten und in einer Alltagssprache zu erklären, was man da eigentlich glaubt und was Jesus für einen bedeutet. Einfach mal ein Selbstgespräch führt. Und wir werden merken, dass es an manchen Punkten nicht so einfach ist. Aber da ist es gut, wieder Pfingsten im Hinterkopf zu haben. Es ist möglich. Gott kann auch im 21. Jahrhundert in unserer Sprache und in unserer Kultur verstanden und erfahren werden. Das ist die frohe Botschaft von Pfingsten. Glaube ist auch im 21. Jahrhundert möglich. Gott ist auch heute verständlich und erfahrbar. Der Heilige Geist ist da und er wird helfen, Worte zu finden und den Glauben irgendwie ins Leben zu übersetzen. Das ist Hoffnung und Herausforderung von Pfingsten. Keine christliche Insidersprache, keine einheitliche christliche Kultur. Die Richtung von Pfingsten ist hinein. Hinein in ihre eigene Muttersprache. Hinein in ihre Kultur. Soweit mal ein paar kleine Gedankenanstöße zu der Frage, was möchte uns der Heilige Geist speziell zu Pfingsten sagen? Denkt da mal drüber nach. Kommen wir noch zur letzten Frage, wie kann der Heilige Geist mehr Raum in meinem Leben gewinnen? Oder auch noch mal etwas grundsätzlicher, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Zunächst mal ist wichtig zu verstehen, dass die Schreiber des Neuen Testaments Glaube nie ohne den Heiligen Geist denken. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne den Heiligen Geist. Das heißt, jeder, der auf Jesus Christus seine Hoffnung setzt, hat den Heiligen Geist. Da sind sich alle Schreiber im Neuen Testament definitiv einig. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, so wie die Bibel es manchmal auch bezeichnet, ist kein zusätzliches Erlebnis. Nichts, was irgendwie später als Plus oder als besonderer Verdienst dazukommt, was mich nochmal irgendwie in eine neue Stufe bringt. Sondern das ist etwas, was mit dem Beginn meines Glaubens zusammenfällt. Paulus sagt in Titus 3, Vers 5, dass wir überhaupt erst durch den Heiligen Geist zu Christen werden können. Und in Römer 8 sagt er, dass jeder, der ein Kind Gottes ist, vom Heiligen Geist geführt und geleitet wird. Das heißt, von Beginn meines Glaubens an steht diese Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist. Lasst euch dann nicht verunsichern. Nun, für viele von uns ist vielleicht die Frage nicht so sehr, wie bekomme ich den Heiligen Geist, sondern die Frage, wie kann ich ihn stärker und intensiver erleben? Und dazu noch ein paar ganz kurze praktische Gedanken. Zum einen, indem ich Gott darum bitte. In Lukas 11, Vers 13 sagt Jesus, wenn selbst menschliche Väter ihren Kindern gute Dinge geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das ist eine direkte Einladung, Gott immer wieder um eine stärkere Gegenwart in einem zu bitten. Und wenn wir verstanden haben, wie gut es für uns und für andere ist, wenn Gott sich in uns entfaltet, dann sollte das vielleicht auch zu einem regelmäßigeren Gebet werden als das Gebet für den Job, für die Gesundheit oder das schöne Wetter für die Aktion, die man geplant hat. Ich formuliere es mal ganz bewusst spitz. Zweitens, indem ich da hinschaue, wo auch der Heilige Geist hinschaut. Dieselbe Blickrichtung haben. Wir haben sehr ausführlich darüber geredet, wo das ist, nämlich hin zu Jesus Christus. Und deshalb, wenn ich mich mit Jesus beschäftige und mit seiner Botschaft, dann wird es immer auch meine Verbindung mit dem Heiligen Geist erneuern. Denn Jesus groß und bedeutend für mich zu machen, das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Das macht er super gerne. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann bitte nicht immer mit dieser Chefperspektive. Ja, was muss ich machen? Was ist mein Job? Was will er jetzt von mir, dass ich es tue, damit er zufrieden ist? Sondern erstmal hinschauen und fragen, wie ist er eigentlich? Wie begegnet Jesus Menschen? Und was hat er auch für mich getan? Und da wird mit Sicherheit der Heilige Geist hineinkommen und das für mich zum Leben erwecken. Drittens, indem ich da bin, wo der Heilige Geist ist. Wo ist das? Zum einen in der Gemeinschaft von Menschen, die an ihn glauben oder ihn suchen. Zum Beispiel hier im Gottesdienst oder in den Hauskreisen, in den Jugendkleingruppen. Aber auch im Kleineren, bei einem Gebet mit einem Freund, bei einem Spaziergang oder bei einem Telefonat. Oder im Alten Testament wird gesagt, dass Gott im Lobpreis seiner Leute wohnt. Also da, wo Menschen ihn anbeten. Und sich auf ihn ausrichten, zum Beispiel in Liedern, wie wir das tun. Auch da ist der Heilige Geist gegenwärtig. Oder im Abendmahl, Paulus fragt, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft Christi? Wenn ihr also eine geistliche Leere empfindet, dann zieht euch nicht zurück, sondern kommt erst recht zum Abendmahl. Kommt erst recht zum Gottesdienst. Trefft euch erst recht mit einem Freund, weil der Heilige Geist da ist. Und der Heilige Geist ist auch da, wo Menschen sich einander zuwenden, Vorurteile und Grenzen überschritten werden, Hoffnungsvolles gedacht und gelebt wird, Beziehungen aufblühen, neues Leben entsteht, Freiheit ermöglicht und erlebt wird, die Wahrheit ans Licht kommt. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt so viele Orte, wo der Heilige Geist ist, wo wir einfach nur mal die Augen vielleicht auch dafür öffnen müssen. Und noch ein vierter, letzter Gedanke, indem ich Hindernisse ausräume. In der guten Beziehung ist es so, wenn man sich verkracht und den Stress nicht klärt, dann lebt man sich auseinander und hat sich irgendwann nichts mehr zu sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass man über das ins Gespräch kommt, was einen vom anderen trennt. Und so ist es auch mit der Verbindung mit Gott. Wenn du weißt, dass es Dinge gibt, die Gott gegenüber nicht gut sind, die dir nicht gut tun, dann sprich dich ehrlich mit Gott aus. Dann öffne ihm ganz neu dein Herz und leg ihm das hin. Und manchmal hilft es, wenn man das nicht alleine macht, sondern eine Person dazu nimmt. Und manchmal können solche Hindernisse auch durch andere aufgebaut worden sein. Man hat schlechte Erfahrungen mit Gemeinde und Christen gemacht, man hat ein Bild von Gott entwickelt, das einen eher krank macht und man hat mit der Realität Gottes eigentlich nicht mehr viel gemein. Dann kann es sein, dass du nochmal ganz neu lernen oder durchbuchstabieren musst, wer Jesus wirklich ist. Aber auch da gilt wieder die Hoffnung von Pfingsten. Der Heilige Geist ist da. Und er wird es auf jeden Fall gebrauchen, um dich neu anzusprechen und um neues Vertrauen zu schaffen. Ich wünsche uns, dass Pfingsten nicht nur jedes Jahr eine Erinnerung an das damalige Pfingstfest ist, sondern dass Pfingsten tagtäglich in uns passiert. Gott, der in uns wirkt und in uns spricht. Machen wir unsere Ohren und unsere Herzen dafür auf.